Kannstadt, der Mein VfB-Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.
Überragend, klar. Ich glaube, hätte keiner vor der Saison gedacht, dass wir zu dem Zeitpunkt heute mit 50 Punkten dastehen. Aber haben wir uns verdient, haben wir uns erkämpft, haben wir uns hart erarbeitet auch über die ganze Saison. Und ja, ist noch nicht das Ende. Wir wollen weiter punkten.
50 Punkte hat der VfB Stuttgart auf dem Konto nach dem 3:2 beim VfL Wolfsburg. Und wir hatten das Thema schon einige Wochen in der Pipeline und jetzt haben wir uns dazu entschlossen, das mal zu machen und einen großen Überblick darüber zu machen, was den VfB international im Herbst erwarten könnte. Das mache ich nicht alleine mit Philipp Meisel. Ich grüße dich, Philipp.
Grüße.
Das machen wir mit unserem David Scheu aus der Sportredaktion, denn der beschäftigt sich schon seit einigen Wochen mit dem ganzen Thema Stuttgart international und da werden wir in unserem Mittelteil drüber sprechen. Grüß dich, David.
Hallo Christian, grüß dich.
Zuerst blicken wir aber natürlich auf das Auswärtsspiel beim VfL Wolfsburg und haben dann natürlich im weiteren Verlauf wie immer das NLZ Newsflash, blicken auf die VfB-Frauen, die im Pokal weitergekommen sind und am Ende natürlich auch noch die Vorausschau auf das Heimspiel gegen Union Berlin. Wolfsburg-Stuttgart 2-3. Philipp, dein Fazit zum Spiel.
War ein schöner Ausflug.
Ja.
War ein schöner Ausflug. Reisegruppe Stuttgart war sehr zahlreich vertreten. Und ich kann eigentlich nur Gutes berichten tatsächlich. Man sagt ja immer von diesem Standort Wolfsburg, ja, langweilig ist, da wohnt keiner und überhaupt sowieso jetzt nicht das prickelndste Reiseziel. Das hat großen Spaß gemacht, dieses Wochenende, auch weil eben so viele VfB-Fans mitgereist sind und sie haben von der Mannschaft was präsentiert bekommen, was man unter sehr ordentlich verbuchen kann. Oder David? Also ich war privat da, du hast.
Ich habe ein bisschen gearbeitet.
Nebenher, ja.
Nein, war wirklich ein Top-Auftritt. Also ich muss ehrlich sagen, ich hatte vor dem Spiel gar kein so gutes Gefühl. Es ist eigentlich so ein Spiel, wo der VfB früher öfters mal gestolpert ist. So am Abend in Wolfsburg, dann Gegner ist ja auch nicht ganz schlecht von der Qualität her. Dann haben am Nachmittag davor schon RB Leipzig und Borussia Dortmund vorgelegt. Also war keine ganz einfache Ausgangssituation und dafür haben sie wirklich ein blitzsauberes Auswärtsspiel gemacht. Von der ersten Minute an sehr dominant im eigenen Ballbesitz. Und als es dann ruppiger geworden ist, haben sie auch dagegen gehalten. Und wenn der Trainer vom Gegner am Schluss sagt, ich hatte nicht das Gefühl, dass wir es 3-3 machen, das sagt schon einiges.
Ja, wobei Kovac sich bei dieser Pressekonferenz ja quasi minütlich gesteigert hat. Also am Schluss habe ich gedacht, der legt gleich noch hier seinen Arbeitsausweis auf den Tisch und geht. Ja, der hat sich ja um Kopf und Kragen geregelt. Also so kann man nicht anders interpretieren.
Ja, aber finde ich auch, dass die Aussage ist bei mir auch hängen geblieben tatsächlich. Seine Schiri-Schelte hin oder her, aber das ist mir auch hängen geblieben. Und vor allem, ich erinnere mich, dass ich mit David in der vergangenen Saison in Wolfsburg gewesen bin. Da war es ein Samstagnachmittag, da hat der VfB nicht 3-2 gewonnen, sondern 3-2 verloren durch ein Tor von Yannick Gerdt in der Nachspielzeit. Und das einzig Gute an dem Nachmittag war die Currywurst, die es offenbar am Samstag nicht gegeben hat, habe ich mir sagen lassen. Und allein schon daran siehst du so den Sprung, den die Mannschaft gemacht hat. Und korrigiert mich, wenn ich das Spiel zusammenfassen müsste, würde ich sagen, das war eine bockstarke erste Hälfte, vor allem defensiv aus meiner Sicht vom VfB. In der zweiten Hälfte dann genau im richtigen Zeitpunkt, wie wir es schon oft erlebt haben, die Nadelstiche gesetzt, mit den sagen wir Kinderkrankheiten, die der VfB schon die ganze Saison so über hat, nämlich Standardschwäche, dass da mal einer reinfällt und. Aber unter dem Strich würde ich sagen, dass das ein richtiger Statement-Sieg ist für den VfB, auch vor dem Hintergrund der Ergebnisse am Nachmittag, was David gerade gesagt hat.
Der Ergebnisdruck der ja. Tabelle, der war da und dem haben sie standgehalten, das ist richtig. Ja. Dennoch, also ich weiß nicht, wie es ausgegangen wäre, hätte der Gegner mehr angeboten als nur dieses wunderbare Tor von diesem Mähle. Ja, also da hat man gesehen, was Wolfsburg eigentlich kann. Und dazu kam es nicht. Jetzt kannst du argumentieren, lag am VfB, weil die eben so gut defensiv unterwegs waren. Kannst aber auch sagen, lag vielleicht der Niko Kovac, weil der nicht in der Lage ist, aus diesem Kader, der nachweislich eine gewisse Qualität hat, ja, mehr rauszuholen.
Aber wenn du sagst, Ergebnisdruck, ganz kurz, was ja die Wolfsburg in den vergangenen Wochen ausgezeichnet hat, ist ja, dass sie sich durch die Bundesliga unentschieden haben.
Ja.
Das heißt, und das ist ja so eine klassische Kovac-Mannschaft, die sind schwer zu schlagen. Die spielen zwar zu häufig unentschieden, aber sind schwer zu schlagen. Und dass der VfB da hinfährt und einen Dreier mitnimmt, das finde ich halt bemerkenswert.
Die waren auch unglaublich aggressiv. Das hast gemerkt, das ist nicht nur eine Mannschaft, die irgendwie über Spielerische kommt, die wollten da wirklich einen Bock umstoßen. Kovac war ab der zweiten Minute beim vierten Offiziellen sich ja. über jeden Einwurf beschwert, beklagt. Da war wirklich Dampf drauf.
Ja, ja.
Kein einfaches Auswärtsspiel.
Was mich ein bisschen freut, Philipp, ja, ausnahmsweise mal richtig gelegen. Ich hatte ja gesagt, nach dem Köln-Spiel, Joshua Wagnermann, der gegen Köln nicht seine stärkste Leistung hatte, zeigt selten zwei schlechte Spiele hintereinander. Ja, das zwischenzeitliche 1-1 ist über seine Seite gefallen, okay. Aber trotzdem finde ich, das war ein bockstarker Auftritt von ihm.
Das kann man so sagen. Das kann man so sagen. Mich freut am meisten, dass mal wieder ein, sag ich mal, Trainingsstandard, den Nate Weiss gesetzt hat, funktioniert hat. Nämlich zieh auf, leg ihn auf deinen schwachen Fuß nach innen und schließ damit ab. Das üben die bis zum Erbrechen, bis es sich ins Gedächtnis reinfräst. Und dann kannst du das einfach abrufen bei Bedarf. Das konnte Joscha in diesem Fall, hat was gemacht, mit dem eben ein klassischer Gegenspieler eines rechten Schienenspielers nicht rechnet, nämlich er hat invers agiert. Er zieht nach innen, geht dazu noch auf seinen schwachen Fuß, um mit dem dann abzuschließen. Das hat gefruchtet und das ist ganz klar ein Move, den hat ihm der Nate so lange üben lassen, bis er halt dann mal funktioniert.
Er hat übrigens ein ähnliches Tor in Gladbach gemacht. Ja. Ist er auch von genau. außen in die Mitte
das
gezogen.
Geübt. Das ja, ist einfach geübt. Das ist
kein Zufall.
Ja. Das ist kein Zufall, ja.
Und vor Ort war das, also ich habe es hier im Süden angeschaut, war das dann tatsächlich auch so, dass es rübergekommen, A, diese Armada an VfB-Fans, die wirklich ordentlich Stimmung gemacht hat, und B, aber auch die Tatsache, dass der VfB halt eben genau immer zum richtigen Zeitpunkt die Nadelstiche gesetzt hat, um das Stadion ruhig zu stellen, oder? Also so kam es zumindest vom Fernseher rüber.
Es ist so eine Wechselwirkung gewesen aus beiden. Und von da, wo wir gesessen sind, ist es wirklich so, der Abstand zum VfB-Block und zur ganzen Wolfsburg-Kurve war ungefähr gleich groß, so 60 Meter würde ich sagen. Und dann ist mal eine Spielunterbrechung gewesen, da hattest du mal Zeit, ein bisschen auf die Kulisse zu hören. Und ich gedacht, es irgendwie aus der VfB-Kurve kommt es lauter. Und das ist dann wirklich, ich habe dann über das ganze Spiel ein bisschen drauf geachtet, das ist so geblieben und war wirklich auffällig. Ja.
Gab ja auch die guten Videos vom Spielfeld nach oben, nach Abpfiff, weit nach Abpfiff, ja, das Stadion leer, nur eben dieser rote Block, nicht der Auswärtsbereich, da hat man einfach weitergemacht und weitergesungen. War rundum runde Nummer, wenn man davon absieht, dass der VfB Stuttgart in dieser Saison es nicht mehr lernen wird, Standards zu verteidigen, zumindest nicht so, dass keine Tore fallen. Ne?
Kotzt mich ein bisschen an, dass das wieder deine These bestätigt an der Stelle, aber ja.
Also, ja, was soll ich sagen? Ich finde es, also, ich würde es mir ja noch gefallen lassen, wenn es einfach saubere Erstkontakt-Tore sind. Das heißt, du hast eine Variante einstudiert oder eine gute Flanke und dann kommt es. Aber das meiste sind zweite oder dritte Bälle. Ja, und sie treffen trotzdem die Gegner. Und da finde ich halt, du musst irgendwie mal versuchen, irgendeinen Flock reinzuhauen, irgendwas dagegen zu unternehmen. Und es passiert halt nicht. Und jede Woche ist es auch meistens dann jemand anders, der beteiligt ist. Es sind ja nie die gleichen Personen, die dann da im Endeffekt den entscheidenden Zweikampf hergeben oder eben nicht reagieren oder sonst was. Es ist schwierig, logisch, aber du kannst nicht jede Woche drei Tore auswärts schießen. Und schlussendlich geht es halt auch darum, irgendwelche Dinge zu vermeiden, zu minimieren. Und das ist ein klarer Schwachpunkt. Und man hat das Gefühl, es wird nicht wirklich groß besser in dem Thema. Ja.
Bin gespannt, wie das in den nächsten Wochen weitergeht. Auf jeden Fall. Ich meine, gerade in den vergangenen Wochen hatte der VfB Gegner, die, ich glaube, das kann man so mit Fug und Recht behaupten, dem VfB spielerisch unterlegen sind und die halt vor allem auch über Standards operieren. Ich bin gespannt, wie das dann funktionieren wird in den nächsten Spielen, wo, sag ich mal, diese Mittelklasse-Mannschaften kommen. Ja, vielleicht auch gerade Hoffenheim, das übernächste Spiel dann, die schon auch hin und wieder mal aus dem Standard zuschlagen können, aber die den VfB halt auch vor andere Aufgaben stellen. Ich finde halt, gerade in Wolfsburg hast du gesehen, die haben vielleicht gute Namen, aber die sind schon limitiert gewesen. Und eigentlich ist es fast erstaunlich, dass die an dem Abend zwei Tore schießen, weil ich habe jetzt die sagenumwobenen XG-Werte, Philipp, nicht auf dem Zettel, aber zwei Tore für Wolfsburg waren für mich ein bisschen viel.
Also ja, waren sie, waren auch zur Halbzeit, war es noch schlimmer, auch bei VfB, auf der VfB-Seite war es unter 0,5 auf beiden, deutlich. Klar, kann man schon so sehen, es gehören halt immer zwei dazu und das ist so ein bisschen mein Punkt, zu dem wir jetzt gleich kommen, nachdem der Felix seine Datenrückschau präsentiert hat zum Spiel.
Der Mein VfB-Abschlussbericht. Hier gibt's die Zahlen zum Spiel.
Auch im 100. Bundesligaspiel als Trainer für Sebastian Hoeneß lieferte der VfB Stuttgart ab. Mit 50 Punkten nach 24 Spieltagen ist es die beste Saison der Vereinsgeschichte und damit ist tatsächlich die gesamte gemeint, Oberliga Süd und zweite Liga inklusive. Über 50 Punkte konnte der VfB zuletzt am Ende der Saison 2017-2018 auf Platz 7 vorweisen. Besser als die Meisterschaftssaison 2007, damals waren es 45 Punkte, damals wie heute war der VfB Dritter. Aktuell sind die Schwaben damit sogar die besten Dritten in der Bundesliga-Geschichte. Mit dem 3:2-Sieg in Wolfsburg sind die Stuttgarter auch schon wieder 6 Spiele in Folge ungeschlagen in der Liga. 5 Siege, 1 Remis. So hat man weniger Abstand auf Bayern München auf Platz 2, 4 Punkte als auf Borussia Dortmund auf Platz 4, 6 Punkte. Nun ist auch der Klassenerhalt rechnerisch fix. 33 Punkte Abstand sind es auf den 1. FC Köln auf Platz 16. Wie angekündigt lieferten die VfB-Fans in Wolfsburg ab. 4.500 bis 5.000 waren vor Ort. Zum 6. Mal traf Guirassy zur Führung. Hier ist er damit gleich auf mit Harry Kane. Die Saisontreffer von 19 und 20 waren es für den VfB-Stürmer. Nur 3 VfB-Spieler hatten nach jeweils einer kompletten Saison über 20 Tore. Karl Allgöwer war 2-mal 21 Tore, Fritz Walter 1991-1992 mit 22 Toren und Mario Gomez mit 24 Toren 2008-2009. Gut möglich also, dass Guirassy hier einen neuen Rekord aufstellt. 5 Tore gaben die X-Goals-Werte eigentlich nicht her, 0,97 zu 0,98. Beim VfB war das der viertschlechteste Wert in der bisherigen Saison. Wolfsburg war damit auf demselben Niveau wie im Hinspiel. Alle von Bundesliga.com gelisteten Torschüsse waren drin, 2-3. Mit 58% hat die Stuttgarter mal wieder mehr Ballbesitz. Bei den Pässen ist der Vergleich zum 3-1 Heimsieg des VfB gegen VfL in der Hinrunde wieder nett. 385 Pässe spielten die Wolfsburger, 5 mehr als im Hinspiel. 566 Pässe waren es bei den Schwaben, 2 weniger als im Hinspiel. Mit 87% war die Passquote des VfB um 7% besser. In der Laufdistanz waren die Wölfe etwas besser, in den Sprints gab es dann Top-Werte. 247 beim VfB war der geteilt drittbeste Wert. Die 295 Sprints des VfL Wolfsburg war der bisherige Top-Wert der 24 Gegner der Schwaben. In den gewonnenen Zweikämpfen war der VfB wieder etwas besser. Mit 13 Fouls begann der VfB gleich viele wie im Hinspiel. Wolfsburg sicherte sich hier den nächsten Top-Wert unter allen VfB-Gegnern mit 20 Fouls. Und zum Ende nochmal zum Anfang zurück. 50 Punkte, 50. Da wird auch Lothar Matthäus, Zitat, ein bisschen VfB-Fan diese Saison. So.
Der Mein VfB Abschlussbericht. Ich kann mir einfach diesen Namen nicht merken. Datenrückschau, Datenrückschau. Abschlussbericht heißt das Ding. Ja?
Ich schreib's ab nächster Woche so ja, aufs Sheet versprochen.
Das musst du gar nicht. Ich muss mir das einfach merken. Vielleicht, also meine These, die ich ja quasi angeteasert habe. Ich finde, der VfB ist ein Stück weit zu genügsam geworden in den letzten Wochen. Dahingehend, dass er sich eigentlich den Gegner gut hinlegt. Er ist klar überlegen, individuell stärker, aber dieser letzte Grip, dieses richtige, den Gegner killen wollen vor der Pause noch im Idealfall, das fehlt. Aus dieser Überlegenheit will ich das Maximale rausziehen. Das haben sie gegen Darmstadt nicht gebracht, das haben sie gegen Köln nicht geschafft, das haben sie jetzt in Wolfsburg nicht hinbekommen. Das war schon ein paar Mal in den Spielen seit Wiederbeginn so, dass mir da einfach es fehlt, diesen berühmten Sack zuzumachen. Selbst der Kapitän spricht das offen an, Postgame in der Mixzone und sagt, wir hätten die killen müssen vor der Halbzeit. Und das finde ich, ist ihnen so ein bisschen abhanden gekommen. Vielleicht, weil sie sich auch ein Stück weit zu sehr, ich will nicht sagen geil finden in ihrer Art und Weise, aber laben an der eigenen Qualität. Du siehst ja, dass die kicken können. Die spielen unter Druck hinten raus. Die können kaum sauber angepresst werden oder zumindest befreien sich von jeglichem Pressingdruck. Du spielst richtig guten, ansehnlichen Fußball. Jeder lobt dich, deutschlandweit. Aber eigentlich musst du aus dieser Überlegenheit, die da ist, mehr Tore machen.
In der Hinrunde hat der VfB häufig dann tatsächlich so in der Schlussphase den Deckel drauf gemacht und, weiß nicht, das 3-1 geschossen oder so. Hat Philipp da einen Punkt, David, oder?
Auf der einen Seite sicher ja, was du halt auch sagen musst, denke ich, ist, wenn sie da mal ein Gegentor fressen, und das ist halt schon auch eine Qualität, kommen sie relativ schnell wieder zurück. Damit ist ja. Es dann eigentlich schon zu reparieren. Das ist schon ein paar Mal in der Saison passiert. Ich habe es mir rausgeschrieben. RB Leipzig haben sie nach dem 2-3 Anschlusstreffer für Leipzig gleich 4-2 gemacht. Gegen BVB daheim 0-1 gekriegt, dann gleich 1-1. Also das zieht sich durch, jetzt am Wochenende wieder.
Vom Anstoß weg nach dem 1-1.
Ja, ne? Aber Philipp hat natürlich recht. Am besten ist es natürlich, du musst gar nicht erst zurückschlagen und machst den Sack halt gleich proaktiv zu.
Markus Fiedler hat letzte Woche gesagt, ja, nix 4-3, lieber 4-0. Also
ich hab für deine These ein Argument dafür und ein Argument dagegen. Und witzigerweise ist es beides dasselbe Argument. Und ich habe dir zwei Szenen, die mir da direkt vorm geistigen Auge sind. Das eine ist nämlich genau die Phase, die du angesprochen hast. Ende erster Durchgang. Wir reden von Ballbesitzstaffetten, ja, die der VfB hatte. Ja. Der VfB hat es, und ich glaube, das hat Lothar Matthäus, am meisten beeindruckt am Samstag, wie der VfB Kontrolle über so ein Spiel erklimmt, genau, wenn er führt.
Genau.
So, jetzt gab es Ende erster Hälfte so eine Phase, Ballbesitzstaffette, Kontrolle, gefühlt 30 Ballkontakte und am Ende gab es einen Distanzschuss von Chris Führig.
Ja, das stimmt, ist die der knapp Szene, links oben vorbeigeht am Pfosten, glaube ich.
Das oder ist sozusagen die Szene, die als Argument für deine These spricht, zu sagen, 15, da musst du 16
Stationen, werden. Das haben sie auch in den Spielen nachschauen dann immer wieder gebracht, die Szene.
Jetzt habe ich aber eine Szene für dich, eine ähnliche Szene, die sozusagen gegen dein Argument spricht, und das ist halt, wie das 3-1 entstanden ist. Weil auch da hatte der VfB genau so eine Ballbesitzstaffette. Ich weiß, ich habe es nicht gezählt. 20, 25 Ballkontakte, am Ende die Verlagerung von links rüber auf Joscha Wagnermann und das 3-1. Das heißt, und das ist, finde ich, das Interessante, der VfB hat mittlerweile dieses System implementiert.
Ja.
Er schafft es nur, in manchen Phasen besser und in manchen schlechter, das sozusagen zu krönen oder zu veredeln, wenn man so möchte. Und wenn er das immer so schaffen würde wie bei der Szene zum 3-1, dann bist du eine Spitzenmannschaft.
Aber das ist meistens so, also über 90 Minuten wirklich völlig konstant durchzuspielen. Ich glaube, das schafft selbst Leverkusen nicht.
Was wir übrigens auch nicht schaffen, ist eine ganze Podcast-Folge ohne Werbeblock. Deswegen machen wir jetzt eine kurze Pause und sind gleich wieder da.
Du willst nicht nur jede Woche den Podcast hören, sondern zu jeder Zeit voll über den VfB Stuttgart informiert sein? Mit dem Mein VfB WhatsApp-Kanal bleibst du immer auf Ballhöhe. Werde Teil der Community und erhalte Zugriff auf aktuelle News und Videos. Jetzt bei WhatsApp nach Mein VfB suchen und dem Kanal beitreten.
Herr Hoeneß, Fabian Wohlgemuth hat eben gesagt, man muss sich schon ein bisschen die Augen reiben, wenn man sich anschaut, wo der VfB herkommt. Geht es Ihnen auch so oder ist es für Sie eine ganz normale Entwicklung, was da passiert die Saison bei Ihnen?
Nein, natürlich ist es keine normale Entwicklung. Wir sind 2 Jahre, ist der VfB Stuttgart haarscharf abgestiegen. Da kann auch keiner damit rechnen, dass man dann nächstes Jahr um internationale Plätze spielt. Deswegen kann ich Fabian da folgen. Trotzdem hatten wir natürlich alle zusammen die Hoffnung, gerade nach der Endphase letzte Saison, wo wir auch schon ganz gut gepunktet haben, dass wir den Schwung mitnehmen können. Und ein Riesenvorteil ist halt die entsprechende Erwartungshaltung, die nicht allzu groß war, weil man 2 Jahre vorher fast abgestiegen ist. Ja? Und das in der Kombination mit natürlich auch inhaltlichen Themen, ein toller Kader, guter Spirit, trägt uns durch die Saison. Und dann kann sowas passieren im Sport, im Fußball. Und die Welle wollen wir jetzt natürlich reiten.
Das waren sehr interessante Aussagen von Sebastian Hoeneß bei der Pressekonferenz nach dem Spiel in Wolfsburg. Ja, mit dieser Entwicklung in der Form war sicher nicht zu rechnen. Und mit der haben wir 3 hier sicher auch nicht in der Form gerechnet und viele Fans auch nicht. Aber jetzt ist es an der Zeit, würde ich sagen, nach 24 Spieltagen, 10 Spieltage vor Schluss, mit 50 Punkten, einmal darüber zu sprechen. Stuttgart International, Philipp.
Hast du die Antwort gewusst, die lag auf dem Silbertablett, kannst du nur besoffen sehen. Jetzt ist, glaube ich, eine andere Zeitrechnung so langsam aber sicher angebrochen. Wir müssen nicht drüber reden, dass wir ab Mitte August über einen 3-Tages-Rhythmus sprechen, den der VfB zu absolvieren hat oder zu bewältigen hat. Ja. Für viele Fans jetzt schon, glaube ich, ein guter Zeitpunkt, den Resturlaub mal schön so lange unter Kontrolle zu halten, bis die diversen Auslosungen vollzogen wurden. David, hättest du gedacht, dass du in deiner Zeit als VfB-Reporter nochmal dazu kommst, internationale Spiele begleiten zu dürfen?
Als ich hier eingestiegen bin, 2022, gab's,
ja,
eine Serie unter Matarazzo, haben sie 9 Mal in Folge nicht gewonnen gehabt. Und mein erstes Spiel war dann das Heimspiel gegen Gladbach am Samstagabend, haben sie irgendwie 3-2 gewonnen. Aber da sah es richtig dunkel aus. Also ehrlich, nee, natürlich nicht.
Oh Mann, ich erinnere mich auch noch, mit David habe ich echt einschneidende Erlebnisse. So Samstagnachmittag in Bielefeld. Da spielst du 1-1, Chancenwuch und oh mein Gott. Und jetzt stehen wir da. Ja, im Frühjahr 2024 die Haselnuss blüht und der Frühling kommt und wir müssen gerade echt überlegen, wie wir damit umgehen. Ich glaube, so geht's vielen da draußen auch. Was wir aber an der Stelle machen wollen, und deswegen haben wir auch David mit reingeholt, weil er sich wirklich schon seit Wochen damit beschäftigt, euch da draußen mal mitzunehmen und zu zeigen, was erwartet den VfB denn eigentlich ab Herbst? Denn der Saison 2024/25 gibt es massive Änderungen. Die Champions League, die Europa League, die Conference League werden nicht mehr so aussehen wie jetzt. Es wird keine Vierergruppen mehr geben, sondern das Ding ist ganz anders, David.
So ist es. Ich würde jetzt mal vielleicht über Champions League und Euro League sprechen, weil der Vorsprung auf Platz 6 ist schon dermaßen groß.
In aller Bescheidenheit,
David. Ja, ich glaube, so bescheiden oder unbescheiden kann man an der Stelle sein.
Glaube ich auch.
Modus in Champions League und Euro League ist nächste Saison komplett identisch. Du hast schon gesagt, Christian, es gibt nicht mehr diese Vierergruppen, die wir jetzt Jahrzehnte hatten, sondern jede Mannschaft hat in der Vorrunde 8 Spiele gegen 8 verschiedene Gegner, 4 daheim, 4 auswärts, also kein Rückspiel mehr. 6 davon finden im alten Jahr statt, 2 nimmt man noch mit ins neue Jahr, die finden dann im Januar statt. Diese Gegner entstehen weiterhin über 4 Töpfe, also zweimal Topf 1, zweimal Topf 2, zweimal Topf 3, und da der VfB voraussichtlich in Topf 4 landen wird, kriegt er dann noch einen Gegner aus Topf 4 und sich selbst.
Warum der VfB in Topf 4 landet, liegt halt daran, ich glaube, das müssen wir einfach der Chronistenpflicht halber auch sagen, weil der VfB seit Jahren nicht international dabei war und dementsprechend eigentlich nur vom deutschen Koeffizienten zehrt, und das wird wahrscheinlich nicht für irgendwie einen der höheren Töpfe reichen.
Könnte eng werden.
Ja, das ist richtig. Ja. Und du hast es gesagt, keine Vierergruppen, sondern ein komplettes Ligensystem. Das heißt, eine Tabelle von 1 bis.
Genau, die wird dann groß gebildet am Schluss im Januar oder Februar. Ist es so, dass die ersten 8 sicher im Achtelfinale sind und die nächsten 16 Mannschaften spielen dann noch.
Final gebildet nächstes Jahr im Februar. Du siehst sie natürlich ab dem ersten Spieltag. Die Mannschaften sortieren sich entsprechend ein und so weiter.
Ja, genau.
Und dann genau 1 bis 8, ne, überspringen sozusagen dieses 16. Finale, sind dann im Achtelfinale und die anderen spielen dann Playoff. Das ist, müsste Platz 9 bis 24 sein.
Weil die nächsten 16 Mannschaften.
Genau, dann, und Platz 25 bis Schluss scheidet aus.
Die sind raus, die kommen auch nicht in die Euroleague, dann ist Schluss.
Genau, das heißt, es gibt auch nicht mehr diese Absteiger von Champions League in Euroleague, von Euroleague in Conference League, sondern wenn du einmal in diesem Wettbewerb startest, dann bleibst du darin, bis du ausgeschieden bist oder ihn gewinnst.
Die 8 Gegner, die man bekommt, die werden aufgeteilt in 4 Away- und 4 Home-Spiele, diese werden ausgelost. Wird das bei der Ziehung auch passieren? Oder passiert das 1, 2, 3 Tage später? Oder, also ich kann mir immer, ich meine immer, dass die finalen Ansetzungen Champions League bisher war ja so, dass du erst hast du deine Gruppe zugelost bekommen und 3, 4 Tage später war dann irgendwie, waren die Termine und Home und Away klar. Das müsste doch jetzt auch so laufen, nehme ich an, oder?
Müsste. Es ist auf jeden Fall so, dass dann ab Achtelfinale schon der Weg ins Finale soweit feststeht, aber dann nicht mehr gelost. Also wer in der großen Tabelle Erster und Zweiter ist, die können erst im Finale aufeinandertreffen. Das ist dann, da steht der Turnierbaum dann schon.
Wie bei so einem Tennisturnier. Das heißt, du hast dann quasi, dass der an 1 und an 2 gesetzte sozusagen ganz oben und ganz unten sind und dann erst im Finale aufeinandertreffen können. Ich glaube, das soll so ein bisschen dafür sorgen, dass das passieren soll, was die UEFA halt zuletzt geärgert hat, nämlich, dass es in den letzten 2, 3 Gruppenspieltagen so ein bisschen Larifari manchmal um nichts geht. Ne?
Das Wort Tennisturnier hat gerade ein Deichkind-Ohrwurm ausgelöst.
Ja, das war mir klar.
I'm a Fan, kann ich jetzt schon sagen. Ich bin Fan dieser Änderung, obwohl sie noch nicht im Live-Betrieb zu sehen war, aber ich erhoffe mir einfach, dass diese elende Taktiererei, die es eigentlich immer gab in Champions League Vierergruppen, wo man versucht hat, auch vielleicht komme ich mit 2 Unentschieden irgendwie und dann noch einmal vielleicht einen Dreier holen, trotzdem durch, das ist weg, das wird dir nicht mehr reichen. Du musst jetzt sofort liefern. Als Club, der den Anspruch an sich selbst definiert, ich möchte im Achtelfinale stehen. Ja? Und das, glaube ich, macht die Nummer spannend. Dazu kommt, dass gerade die Top Guns, egal ob Europa League oder Champions League, in den ersten Wochen der Saison meistens eher schwach unterwegs sind, weil die viele Nationalspieler haben, die waren den ganzen Sommer unterwegs, da ist noch nicht alles wieder eingeschliffen, da ist man noch nicht ganz in diesem Modus, okay, jetzt kann uns keiner mehr was. Also den Take, den ich habe, ich hätte lieber gern Real Madrid gleich Anfang Mitte August, anstatt erst kurz vor Weihnachten, weil dann sind sie schlagbarer als es später der Fall ist.
Ja? Alter, ich muss gerade echt sagen, das ist die 280. Folge Podcast-Stadt.
281, Christian.
Ich glaube gar nicht, was ich hier gerade höre aus deinem Mund. Sowas.
Das ist wirklich, ja, das hört sich vermessen an. Es hört sich vermessen an, aber lass Real Madrid raus, ergänzt es oder ersetzt es durch einen anderen Namen. Aber die starken Gegner, die du bekommen wirst, weil ihr habt selber über das Topfsystem gesprochen, die wirst du bekommen. Ja, die sind meistens am Saisonanfang schlagbarer, als wenn die Saison mal länger läuft. Das ist ja statistisch nachweisbar. Das ist jetzt kein Hot Take, es ist halt einer.
Achtung, ich habe einen fürs Bullshit-Bingo. Dinamo Zagreb hat Chelsea auch mal am ersten Spieltag geschlagen.
So, siehst du mal.
David, wichtig vielleicht, und ich glaube, das ist was viele interessiert. Der VfB ist momentan Dritter, steht da auch recht stabil, aber man weiß natürlich nicht, was passiert. Es gibt auch noch sehr schwere Spiele in den Zehn, die bis zum Saisonfinale anstehen. Und viele fragen sich, was ist denn mit diesem Platz 5? Weil immer mal wieder gesagt wird, so, die ersten vier sind safe, okay, aber da gibt's noch dieses Hintertürchen Platz 5. Was muss dazu passieren, damit der auch noch reicht für die Champions League?
Ist schon mehr als ein Hintertürchen, ist eine realistische Option. Nicht ganz safe, aber realistisch. Durch den neuen Modus sind es nicht mehr 32 Mannschaften, sondern 36. Und das hat zur Folge, dass es natürlich vier zusätzliche Plätze gibt und die müssen natürlich irgendwie vergeben werden. Und von diesen vier zusätzlichen Plätzen gehen zwei an die beiden Ligen, die in der Saison, in dieser laufenden aktuell, mit ihren Teams international am besten performen.
Das heißt also, die berühmte Fünfjahreswertung ist obsolet.
Zählt nur dieses Jahr für diesen fünften Champions League Platz. Und der wird dann auch jedes Jahr immer neu vergeben auf Grundlage der aktuellen Saison.
Und da ist eben dieser Dreikampf vermutlich mit La Liga, mit der Serie A und mit der Premier League, wo es dann darum geht, welche Ligen sozusagen diesen weiteren Platz kriegen.
Also da ist es so vom UEFA-Koeffizienten, wenn eine Mannschaft international gewinnt, ist jetzt egal, ob das Freiburg ist oder Bayern, wenn eine von den deutschen Mannschaften international gewinnt, gibt es 2 Punkte in dem Wertungssystem, beim Unentschieden gibt es 1 Punkt. Dann kommen noch Zusatzpunkte in die Wertung rein. Wenn du eine Gruppe gewinnst in der Champions League, ist es +4 und so weiter. Und am Schluss wird dann alles aufaddiert und durch die Zahl der Mannschaften geteilt. Und dann entsteht der Koeffizient und der sollte halt so hoch wie möglich sein.
Als du gerade 5-Jahres-Wertung gesagt hast, übrigens, Philbert, erinnerst du dich an die Zeiten, als du an einem kalten Dezemberabend zu Hause gegen Molde FK spielst, du verlierst 0-2 und die ganzen Kommentare, der VfB macht wieder die 5-Jahres-Wertung kaputt und was nicht. So, das kommt möglicherweise wieder. Aber jetzt, das tatsächlich können wir für euch da draußen sagen, wenn ihr wirklich möchtet, dass der 5. Platz reicht, dass der VfB da sozusagen einen doppelten Boden hat, dann drückt den deutschen Teams die Daumen und hofft vielleicht, dass das ein oder andere italienische oder englische Team ausscheidet.
Also ich sag mal so, es war jetzt kein Fehler, dass Bayern am Dienstag gegen Lazio gewonnen hat. Aktuell ist Italien Erster in der Wertung, Deutschland Zweiter, England Dritter. Die ersten beiden kriegen den Platz, den zusätzlichen. Und es ist wirklich so eng, dass 1-2 Siege hüben oder drüben dann einen Unterschied ausmachen können.
Gut, Punkte, Koeffizienten, 5-Jahres-Wertung, alles schön und gut. Aber wie sieht's mit der Pada aus? Was macht die Patte? Wer kriegt die Kohle? Was passiert, wenn man in diesem neuner Modus ist, also diese 8 Gegner hat. Früher war es ja so, Gruppenphase hat ja einen gewissen Sockelbetrag generiert. Dazu gibt's Punkte für Spiel an sich, Unentschieden oder Sieg oder was auch immer. Wie sieht's jetzt aus?
Du kannst die Champions League mit nichts vergleichen, was es Finanzielle angeht, auch mit den anderen internationalen Wettbewerben. Es ist einfach ein brutaler Goldesel. Da fließt richtig Schotter, wenn du, ist wirklich so. Du kriegst in diesem Jahr, ist jetzt neu raus, allein fürs Teilnehmen ein bisschen weniger als 20 Millionen Antrittsprämie. Boah, gut, ist irgendwas mit 18,9. Nur, dass du mitmachst.
Die kriegst du einfach nur einfach so.
Die kriegst du einfach für die Teilnahme, genau. Und dann für jeden Sieg, das ist noch nicht raus, wie das in der neuen Saison ist. Aktuell ist es so, für jeden Sieg in der Gruppe kriegst du 2,8 Millionen. Also einfach, wenn du ein Gruppenspiel gewinnst.
Und ich meine, es ist ja jetzt schon so in den vergangenen Jahren gewesen, dass die Champions League da einen großen finanziellen Vorsprung vor den anderen beiden Wettbewerben hat. Der wird wahrscheinlich dann noch größer, dieser Vorsprung.
Ist so, du kannst in der Euroleague schon auch gutes Geld verdienen. Da ist Eintrittsprämie in der Gruppenphase in der Saison 3, irgendwas Millionen. Also das ist nicht nix, aber schon eine Riesenlücke.
Und wir dürfen eine Sache nicht vergessen, unabhängig von dem Geld, was du vielleicht auf dein Konto bekommst, brauchst du davor ja schon. Also du musst in Vorleistung gehen, du musst einen Kader bauen, der in der Lage ist, diese Mehrbelastung aufzufangen. Ja? Da ist man jetzt schon dran. Man nicht zuletzt durch die feste Verpflichtung von Anthony Rowe hat man erste Schritte unternommen. Die Schlüsselspieler schon im Winter fix gemacht mit langfristigen Verträgen. Ja? Anton, Führig, Stenzel und so weiter.
ich glaube auch gerade mit Blick auf den kommenden VfB-Gegner, über den wir später sprechen werden, Union Berlin, Stichwort Champions-League-Falle, als mahnendes Beispiel so ein bisschen, da trifft sich vielleicht ganz gut, dass jetzt auch gerade dieser Gegner kommt, über den wir so ein bisschen sprechen können, weil eben die Tatsache, dass er da aufgestiegen ist von Conference League über Euroleague zur Champions League und das jetzt dann offenbar dann doch ein bisschen zu viel war, zumindest in der Hinrunde für die Mannschaft, zeigt natürlich, dass du echt super vorbereitet sein musst auf die Situation, nicht nur kadertechnisch, sondern wirklich auch, was die Termine angeht. Also dieser komplette Switch von, wir haben gerade jede Woche Zeit, schön über das nächste Bundesligaspiel zu sprechen, bis hin zum regelmäßigen Mittwoch-Samstag oder Dienstag-Samstag-Rhythmus, das ist echt ein Quantensprung für so eine Mannschaft. Und auch für so viele junge Spieler, muss man an der Stelle auch sagen.
Für den Club als solches. Also das ist ja tatsächlich die Argumentation, die man vielfach hört, und die ist auch durchaus verständlich und plausibel. Der Club muss ja in Rekordzeit mitwachsen mit dem, was die Mannschaft gerade erreicht. Da kommt dieser berühmte Begriff Champions League Falle her, auch den gab es in Stuttgart schon mal, ne? Da ist man schon mal reingetappt und hat dann natürlich sich einen Kader zusammengebaut, der hochgerüstet war, der viele Spieler beinhaltete mit langfristigen Verträgen, und man hat eben dieses Champions League Niveau nicht halten können, ja, und hat dann irgendwann nur noch Mittelfeld gespielt oder eigentlich eher sogar hinten, hat aber den Champions League Kader immer noch, weil die haben ja Verträge unterschrieben für 3-4 Jahre, diese Jungs, und die kosten natürlich das Geld, was sie zu Champions League Zeiten auch gekostet haben, ja, und das ist eine schwierige, Vorsicht, Gemengelage,
gut,
mit der sich Fabian Wohlgemuth und seine Scouting und Kaderzusammenstellungstruppe jetzt auseinandersetzen muss, ist ja auch klar.
Das wird dann alles konkret natürlich passieren, wenn die Saison dann irgendwann rum ist, je nachdem auf welchem Platz der VfB die Saison beendet, und geht dann vor allem in die Transferphase rein.
Nein, du kannst natürlich nicht damit erst anfangen, wenn du weißt, wo du nachher landest. Die müssen das jetzt schon machen.
Das gilt übrigens auch für unsere Dienstpläne.
Ja, zum Beispiel. Aber ich hatte letzte Woche, glaube ich, ein längeres Stück geschrieben, das bei euch auch ganz gut ankam, wo es genau darum ging. Wie baut der VfB diesen Kader? Was machen, wie wollen sie da vorgehen? Und ich habe mit Alex Werle gesprochen, ich habe mit Fabian Wohlgemuth gesprochen, ich habe mit anderen Leuten gesprochen, die sich in diesem Business schon länger bewegen. Und die Conclusio war, und das wurde mir auch vom Club so bestätigt, die Leihspieler sind halt ein Hebel, ja, mit dem man agieren muss, um eben genau das zu vermeiden, nämlich sich einen teuren Kader einzukaufen mit festen Verträgen, die mehrere Jahre laufen. Sondern es wird erstmal so drauf rauslaufen, dass man weiterhin sehr viel mit Leihspielern operiert. Und da heißt Leihspieler halt nicht mehr Leveling, da heißt dann vielleicht Xavi. Ja, also die Regalhöhe, die ändert sich, indem man greifen kann oder greifen muss. Aber grundsätzlich muss man sich, glaube ich, als VfB-Fan erstmal davon trennen, dass man in der Lage sein wird, Spieler, die ein gewisses Paket eben mit sich bringen an Kosten, einfach so der Reihe nach zu verpflichten. Wenn man es schaffen würde, Nübel und Undav fest zu verpflichten, dann wären es jeweils Pakete mit Ablösen, mit Handgeldern, mit Beraterhonoraren pro Spieler von 35, 40 Millionen Euro. Auch wenn die Undav nur eine Klausel hat, habe ich Ausstiegsklausel von knapp 10. Aber das Gesamtpaket, Vertragslaufzeit, Gehälter, alles was dazukommt, dann sind wir halt gleich bei 40. Sowas kannst du nicht 5, 6, 7, 8 Mal hintereinander machen. Schon gar nicht als VfB Stuttgart, der aus einer Situation kommt, wo jeder Heller umgedreht werden musste.
Und dann ist halt die Frage, was machst du dann eben damit? Und vor allem, und ich glaube, das ist aus meiner Sicht zumindest eine ganz wichtige Frage, welche Philosophie verfolgst du? Weil gerade, ich greife da jetzt schon mal vorweg, Union Berlin, wir hatten es in der Hinrunde auch mit Steffen Görsdorf, die hatten immer so diese Philosophie, diesen Kader, diese Art Spieler, die sie einkaufen, und plötzlich holen sie Leonardo Bonucci. So, das heißt, ein bisschen einfach diesen Weg verlassen und sich so ein bisschen von der Versuchung hat treiben lassen. Und ich glaube, auch das ist eine Gefahr, die du halt bannen musst und der du halt möglichst aus dem Weg gehen musst.
Es ist, glaube ich, ganz wichtig, dass du auf dem Weg bleibst, auf dem du bisher warst. Und da ist Spielerprofil ja völlig klar, wer da zum VfB passen würde, aber dich gleichzeitig halt auch verstärkst. Weil nochmal, du spielst dann nächste Saison vielleicht unter der Woche gegen Benfica Lissabon daheim, und wenn du das Spiel gewinnst, hast du halt 3 Millionen mehr. Also es lohnt sich dann schon, einfach auch in den Kader zu investieren, aber Weg nicht verlassen.
Richtig.
Das heißt, wir halten fest, wenn kein ganz großer Bockmist mehr passiert in den ablaufenden 10 Spielen, die den VfB in der Bundesliga noch erwarten, dann wird er in der nächsten Saison regelmäßig unter der Woche spielen, in welchem Wettbewerb auch immer es dann sein wird. Die Chancen auf Platz 5, dass die für die Champions League reichen, sind durchaus realistisch, und es gibt Asche ohne Ende. Können wir so festhalten.
können wir so festhalten. Dazu kommt ja auch noch diese ganze Thematik Investoren. Ja, Porsche Tranche 1 ist geflossen, Porsche Tranche 2 kommt noch oder soll kommen. Ja, wie geht der VfB damit um? Ja, Fernsehgelder gibt es nächste Saison auch ein bisschen mehr, hat auch David was dazu geschrieben, auch wenn es nicht allzu viel ist, aber das sind schon mehr Einnahmen im Vergleich zu den letzten Jahren zu erwarten. Wie er damit umgehen will und was geplant ist, das lest er bei uns wie üblich. Wir haben mit Alex Werle gesprochen. Längeres Interview ist schon draußen seit Mittwochnachmittag. Das heißt, wenn ihr jetzt diese Folge hört, könnt ihr euch das gerne noch zusätzlich dazu reintun. Wir verlinken es auch in den Shownotes. Und dann schauen wir eben mal, was die Schwaben zu leisten imstande sind, wenn es dann wirklich zur Sache geht. Ab eben ja Anfang Mitte August.
So, und von der richtigen Champions League wechseln wir gleich zur Champions League des kleinen Mannes mit TSG Balingen und FC Astoria Waldorf und gucken wir, was die Nachwuchsspieler so machen.
NLZ News. Neues von den Nachwuchsmannschaften.
So, eine bessere Überleitung ist mir halt vorher nicht eingefallen. Sorry, Leute. VfB 2 mit keiner Niederlage gegen die TSG Balingen, sondern einem 2-2 am Ende nach 0-2 Rückstand, Philipp, noch einen Punkt geholt. Wie hat Markus Fiedler das Spiel bewertet?
Ich konnte nicht mit ihm sprechen hinterher, aber ich glaube, es war so ein bisschen Ambivalenz angesagt. Ne? Natürlich ist er ehrgeizig genug, um da 3 Punkte haben zu wollen. Ja? Andererseits weiß er genau, Kaltschart nach so langer Zeit, die hatten halt schon ein Spiel vorher, haben einen Favoriten oder ein favorisiertes Team geschlagen, sind grundsätzlich eklig zu spielen.
Schnell 0-2.
Und natürlich macht Almeida Moraes, ehemaliger Jugendspieler vom VfB, das erste Bude und so weiter und so fort. Aber ich glaube, wenn man die Emotionalität kurz nach Spiel versucht wegzulassen und vielleicht die Nacht drüber geschlafen hat, dann weiß man, okay, wir haben 0-2 aufgeholt. Wir haben uns widerstandsfähig gezeigt. Der Rest wird kommen. Und jetzt kommt zum Glück mit dem FC Astoria minus Waldorf, Christian.
Ja.
Samstag 14 Uhr auswärts in Waldorf, wo spielen ja da hinten da irgendwo im Autobahnkreuz da. Ja, da wird, das ist ja im Endeffekt auch nur so eine Art Farmteam der TSG Hoffenheim, die da quasi ihre Ausgemusterten so ein bisschen hinschicken. Aber da wird natürlich wieder was gefragt sein. Also du musst wieder von Anfang an da sein, solltest nicht 0-2 zurückliegen, dann wird's eh schwer. Aber es ist grundsätzlich ein Gegner, gegen den man so ein bisschen in den Lauf kommen kann. Ja, und ich glaube, da rechnet man sich was aus auf Stuttgarter Seite, zumal ja weiterhin die Tabelle so ist, wie sie ist. Das heißt, da ist nach oben schon noch was möglich. Nach unten kann es aber auch schnell gehen, weil es eben so eng ist. Insofern kannst du gar nicht erlauben, da großartig rumzutaktieren, sondern du brauchst einen Sieg.
VfB 2 hat also gerade noch so einen Punkt geholt gegen die TSG Balingen. Zum Punktgewinn hat es für die U19 nicht gereicht. Die hat gegen den FC Ingolstadt zu Hause 1-2 verloren.
Das berühmte Spitzenspiel, ja, waren die beiden Verfolger des Top-Teams Hoffenheim in der Tabelle oder sind im Falle von Ingolstadt, der VfB hat jetzt, ja, ich will nicht sagen abreißen lassen müssen, aber er hat natürlich jetzt noch schwierigere Aussichten oder eine noch schwierigere Ausgangslage, vielleicht da oben nochmal irgendwas zu machen. Das kann man eigentlich abhaken. Jetzt geht's gegen die Mainzer. Highlight, denn Mainz in der Youth League, wie die ihr vielleicht ja mitverfolgt, zuletzt Barcelona rausgeworfen, Man City rausgeworfen, Porto nächster Gegner, die spielen vor 7.000, 8.000 am Bruchweg, also am alten Mainzer Stadion. Da ist richtig was los. Und ein sogenannter Prüfstein. Natürlich toll für die Jungs und für den Trainer auch, weil sowas willst du doch haben, ne? Die größtmögliche sportliche Herausforderung. Das wird, glaube ich, allen Spaß machen. Und mal schauen, was rauskommt am Ende, ob sie in der Lage sind, da ein kleines Ausrufezeichen zu setzen.
Samstag, 12.30 Uhr, findet das Spiel statt in Bad Cannstatt. Also, wer Lust und Zeit hat, kann da auch gerne vorbeischauen. Die U17, die hat geliefert, 5-0 gegen den Jahn.
So, da geht's weiter in am Riederwald gegen Frankfurt, auch am Samstag 13 Uhr. Und wieder einmal mit einem Doppeltorschützen im Team, nämlich Tuncay Dona. Der Junge ist mittlerweile einfach, der muss an die Kette legen, glaube ich. Der hat in 21 Saisonspielen 30 Scorer, 18 Tore, 12 Vorlagen. Kam eins von den Kickers hierher. Junger, wuseliger, kleiner, wendiger Spieler. So ein Spieler, gegen keiner gern spielt, denn der macht im Zweifel Dinge mit dir, dass du den Kompass brauchst, um die Halbzeit, die Kabine zu finden. Sehr, sehr guter Mann. Und Max Bergemann-Gorski, der aktuell immer noch Interimstrainer der VfB U17, tut gut dran, ihn immer spielen zu lassen, denn der Junge liefert einfach, genauso wie Matthäus Tsikas, der Grieche ganz vorne drin, der ja auch schon, glaube ich, über 20 Scorer hat, ja, in seinen bisherigen Auftritten. Das ist schon ein Offensivduo, wie man es länger suchen muss in dieser U17 Bundesliga. Und ich bin gespannt, ob aus Bergemann Gorski vielleicht dann doch mehr wird. Wäre ja nicht das erste Mal, dass aus dem Assistenten, aus dem Co. dann plötzlich der erste Mann wird, der selbst gar nicht so die große fußballerische Karriere hatte. Wenn man Jan Kirchhoff, seinen Vorgänger, nimmt, der hat bei Bayern gespielt, ja, der hat Bundesliga-Minuten gesammelt.
Wie sagt man so schön, der hat alles gesehen.
Ja, richtig. Ja. Und Max Bergemann-Gorski war, letzte Station waren Young Boys Reutling. Ja, und glaube ich, der höchste Level hat er gespielt bei Wormatia Worms. Also alles in allem eher überschaubar. Ja, aber muss ja nichts heißen. Auch ein Markus Fiedler hat beim TSV Elting versucht, alles rauszuholen, was ging. Aber als Trainer war es dann halt mehr. Und das traue ich dem Herrn Bergemann-Gorski. Jetzt habe ich den Doppelnamen zum dritten Mal gesagt, unfallfrei. Ich wollte es euch nur beweisen. Ja?
Ich habe fast die Strichliste angefangen. Ja?
Gut.
Aber da machen wir jetzt sozusagen einen Strich und das NLZ und schauen in die Hafenbahnstraße.
VfB-Frauen. Die Highlights aus der Hafenbahnstraße. Präsentiert vom Brustring Frauen Podcast.
Die Sonne strahlte, als die Frauen des VfB Stuttgart zum ersten Pflichtspiel im Jahr 2024 auf dem Kunstrasenplatz an der Hafenbahnstraße in Obertürkheim aufliefen. Im Viertelfinale des Sportlines WFV-Pokals ging es gegen den Stadtnachbarn, den Fußball- und Sportverein Waldebene Ost. Jenen Verein, dem sich die Frauen des VfB als einzigen im Ligabetrieb der laufenden Saison geschlagen geben mussten. Es war also noch eine Rechnung offen. Und so begannen die Frauen in Weiß-Rot auch gleich sehr engagiert. Leonie Kopp konnte in der 9. Minute einen schön herausgespielten Angriff zum 1:0 nutzen. Mandy Islacker, die in ihrem ersten Pflichtspieleinsatz von Anfang an ihr Können unter Beweis stellte, erhöhte in der 22. Minute auf 2:0. Bereits zu diesem Zeitpunkt zeigte sich, dass die Frauen im VfB-Dress sehr strukturiert und kombinationsstark aus der Winterpause kamen. Genau diese Struktur konnten sie aber nicht zu 100% durchziehen. Insbesondere in Standardsituationen zeigte sich die Mannschaft nicht stabil. So fiel auch das 2:1 in der 35. Minute direkt nach einer Ecke, bei der die Zuordnung im Strafraum einfach nicht passte. Aber, und auch das ist eine Stärke der Mannschaft, hiervon ließen sich die VfB-Spielerinnen nicht beirren. Kurz vor der Halbzeitpause stellte Celine Philipp den 2-Tore-Abstand mit dem 3:1 wieder her. Nach dem Wiederanpfiff ging es dann ganz schnell. Sowohl Leonie Kopp als auch Mandy Islacker konnten mit ihrem jeweils zweiten Tor an diesem Tag den Deckel auf die Partie machen. Gegen engagiert auftretende, aber mit der Zeit immer müder erscheinende Gäste konnten die Hausherrinnen den Sieg verdient über die Zeit bringen. Das 5:2 durch Franka Zimmerer in der 88. Minute war denn auch nur noch Ergebniskorrektur. Am Ende strahlte dann auch nicht nur die Sonne, sondern der ganze wilde Süden in Weiß und Rot. Am kommenden Wochenende geht es dann zum ersten Auswärtsspiel ins nahe Herrenberg, wo bei einem motivierten Tabellendritten mit Kira Artmann und Maxi Adler zwei Ex-Kolleginnen auf die VfB-Spielerinnen warten. Also auf nach Herrenberg.
Ihr wisst ja, Freitag ab 1 macht jeder seins.
Aber bevor ihr ins Wochenende geht, müsst ihr noch eine Sache erledigen.
Eure Mails checken und den MeinVfB-Newsletter lesen.
Da steht alles drin, was ihr braucht, um rund um die Weiß-Roten mitdiskutieren zu können.
Jetzt sofort abonnieren unter meinvfb.de.
Freitagabend, Flutlicht, 20:30 Uhr. Der VfB Stuttgart empfängt Union Berlin. Und es ist in meinen Augen der nächste, ja, ich würde sagen, komplizierte Gegner nach dem VfL Wolfsburg, ohne jetzt zu ehrfürchtig zu sein, aber eine Mannschaft, die in den vergangenen Wochen doch nochmal eine Entwicklung genommen hat, Philipp, ne?
Ja, die Hamsterer, die quasi die ja, wie man das eben so machen muss, wenn man da unten drin steht und eine gewisse Qualität hat, versuch erstmal den Negativlauf zu stoppen, das haben sie geschafft, die Serie war ja phänomenal, also im negativen Sinne, ja, Niederlage an Niederlage an Niederlage gereiht.
Also das war schlimm, die kam ja genau in der Phase unter anderem zum Pokalspiel her, dass du gedacht, da ist Land unter gerade in Köpenick.
Und jetzt, also ich meine, dass da ein paar Jungs dabei sind, die Fußball spielen können, das ist ja ohne Zweifel so. Und sie haben einen Trainer, der halt sehr pragmatisch unterwegs ist, auf die Basics Wert legt. Und jetzt kommen sie halt hier und da mal zu Erfolgen und haben sich ein bisschen rausgearbeitet. Das wirst du jetzt auch am Freitagabend sehen. Und da allein deswegen ist es so kompliziert. Weil solche Gegner, die sind halt auch umgekehrt gleich da, wenn du einen Fehler machst. Es ist ja nicht nur so, dass du, also dass sie dir was anbieten, sondern andersrum sind sie auch in der Lage, das, was du anbietest, entsprechend auszunutzen. Dafür haben sie die Qualität. Sie haben Leute wie Volland, wie Gosens. Sie haben eine relativ stabile Abwehr mittlerweile. Ja.
Mittlerweile
und
wieder.
Und da ist Vorsicht geboten, ganz ehrlich.
David, wie siehst du Union?
Ich meine, das ist ja jetzt über Jahre eigentlich mit der ekligste Gegner in der Bundesliga gewesen.
Ja, genau.
Und du hast immer gesagt, oh, gegen die, das wird immer unangenehm. Jetzt hatten sie ein tiefen halbes Jahr, aber dieses Eklige ist ja nicht weg. Das steckt ja immer noch in der Mannschaft drin. Und das haben sie jetzt echt wieder wachgekitzelt. In diesem Jahr schon 4-0 gespielt. Also das kann ein zäher Abend werden am Freitag.
Ich finde bemerkenswert, und da ziehe ich tatsächlich den Hut vor Union, sie sind in der Hinrunde in diese Champions-League-Falle getappt. Aber sie haben deutlich schneller als viele andere Vereine den Weg rausgeschafft. Genau. Also während andere Vereine sich manchmal jahrelang teilweise nicht erholen, von sowas haben die es binnen Wochen, Monaten geschafft.
Zumindest und sportlich gesehen.
Zumindest sportlich
finanziell
gesehen.
Und so weiter ist eine andere Geschichte, aber sportlich aber
sie,
gesehen.
Genau, sie sind so tatsächlich wieder back to the roots. Ja, Bonucci wieder weg. Mit Nenad Bjelica, das kann ich euch sagen, haben sie quasi den kroatischen Urs Fischer geholt. Ja. Also sie sind vom Trainertypen her identisch geblieben. Einer, der auf Disziplin Wert legt. Ja. Der diese klassischen Tugenden, wie man immer so schön sagt, befeuert. Ja. Der die Heimstärke
auch mal durchs Gesicht wischt.
Auch da, wenn er unanständig ist, dann passiert auch das mal. Ja, das macht man dort so. Ja. Spaß. Und ja, sie haben jetzt in der vergangenen Woche gegen Borussia Dortmund verloren, aber dennoch, Union ist wieder Union. Und das waren sie halt in der Hinrunde nicht, als wir gerade mit Steffen darüber gesprochen haben. Und das finde ich bemerkenswert. Und deswegen halte ich sie auch für gefährlich, muss ich schon sagen.
Du darfst dir nichts erlauben. Du brauchst vor allem die Komponente Tribüne. Du wirst, also wir müssen, ich meine, hier steht ja auch drauf, auf wen wird es auf unserem wunderbaren Sheet im Heimspiel beim VfB ankommen. In allererster Linie nach der Mannschaft auf die Fans. Du wirst diesen Support brauchen. Ich habe vorhin eingangs in der Sendung gesprochen, der VfB ist hier und da genügsam geworden, hat viele Spiele, wo er nicht an das Maximum rausgeholt hat. Es waren oft Auswärtsspiele. Zu Hause ist es eigentlich meistens ganz gut gelaufen. Lass mal Köln mal, klammern wir mal ein, aber ansonsten waren die Heimspiele eigentlich immer die, wo du gemerkt hast, es tut der Mannschaft richtig gut, ja, vor ihrem eigenen Publikum spielen zu können. Und das wird am Freitagabend wieder so sein. Flutlicht, 20:30, Alleinstellungsspiel, also das ist schon geil. Da hast du auch als Sportler einfach Bock drauf, ja. Und noch dazu vor voller Hütte?
Ich bin froh, dass das Spiel zu Hause stattfindet. Also ja, Union ist jetzt auch zu Hause nicht mehr vielleicht die Macht, die sie mal waren. Aber ich bin trotzdem froh, dass es zu Hause stattfindet.
Fans können ein Faktor werden. Ich glaube, was noch wichtig ist, dass du das Tor von Union auf viele verschiedene Wege bedrohst. Darf nicht zu eindimensional werden, das kriegen sie dann verteidigt. Wenn du sagst, wir versuchen nur Gerasi ins Ziel ins Spiel zu bringen, musst gucken, dass du über Außentempo aufbaust. Du musst gucken, dass du unaufhängend ins Spiel bringst und immer wieder dranbleiben. Und irgendwann reißt es hoffentlich ein.
Ich glaube, das ist auch was den VfB zuletzt auszeichnet. Ne? Also zum einen innerhalb eines Spiels, aber halt zum anderen auch die Tatsache, dass wenn mal jemand verletzt fehlt oder wenn mal jemand beim Afrika-Cup ist. Der VfB ist unberechenbar geworden. Und allein wenn man sich auch nochmal das Hinspiel anschaut, man sollte sich nicht davon täuschen lassen, aber das Spiel an der alten Försterei, die Art und Weise, wie der VfB da zum Erfolg gekommen ist, war halt der frühes Tor, Gerasi. Ja? Dann musste der verletzt ausgewechselt werden. Dann sehr stabil, sehr sauber verteidigt, wenig zugelassen. Genau das, was David auch gerade gesagt hat. Zum einen hinten stabil, aber zum anderen vorne einfach auch variabel zu sein. Und dann eben in den richtigen Moment wieder zuzuschlagen. Also ich bin optimistisch dahingehend, dass wenn der VfB das auf den Platz bringt, was er in Wolfsburg gemacht hat, dann klappt das auch mit Union. Ja, aber wenn du da nur, wie du gesagt hast, Phil, wenn du nur noch einen Müh nachlässt, dann kann es auch schief gehen.
Ja, und das sehen wir dann bei Standards beispielsweise
wieder. Ja. Ja. Und bei den Herren Trimmel beispielsweise, der sowas ganz gut kann.
Ja, richtig. Wollen wir mal hören, was Felix auf Tasche hat für das Spiel?
Na, sicher.
Der Mein VfB-Gegner-Check. Unser Blick in die Datenbank.
Zum Auftakt des Bundesligaspieltags trifft der Tabellendritte auf den 14. VfB Stuttgart gegen Union Berlin. Die Schwaben haben bisher doppelt so viele Punkte geholt wie die Eisernen, 50 zu 25. In der Heimtabelle steht der VfB auf Platz 3, Union in der Auswärtstabelle auf Platz 17. Bisher konnte nur ein Spiel aus 8 in der Ferne gewonnen werden, in Darmstadt am 2. Spieltag. Für Union sieht es seit dem Trainerwechsel und auch in der Jahrestabelle 2024 besser aus. Hier ist das Duell von Platz 3 gegen Platz 7. Der VfB konnte noch kein Bundesliga-Heimspiel gegen Union gewinnen. Es ist auch ein wenig das Duell von Jung gegen Alt. Der VfB hat den geteilt jüngsten Kader der Bundesliga, Union den zweitältesten. Ex-VfBler bei Union Berlin sind Rani Khedira und Benedikt Hollerbach. Ex-Unioner bei den Stuttgartern sind Genki Haraguchi und Jamie Leveling. Beide Mannschaften sind nach Führung stark. Der FCU hat noch kein Spiel nach Rückstand gewonnen. In den Gegentoren ist es Platz 16 gegen 10, in den eigenen Toren Platz 3 gegen 16. Beide kassieren mehr Tore in der zweiten Halbzeit. Union sogar die meisten in der Liga zwischen der 76. und 90. Minute. Hier trifft der VfB selbst am zweitliebsten und auch am zweitmeisten in der Bundesliga. Beide Teams haben schon 9 Mal per Kopf getroffen. Bei Union wiegt das aus 23 Toren insgesamt noch ein bisschen höher als beim VfB aus 55. Weiter in die Bundesliga-Vergleiche. In der Passquote ist es Platz 3 gegen 15. Stiller und Karaster sind individuell in den Top 7. Im Ballbesitz ist es Platz 4 gegen 17. Auch in den gewonnenen Zweikämpfen sind die Schwaben oben auf. Platz 4 gegen 9. Karaster ist in den Top 5. In den gewonnenen Kopfballduellen sind die Unioner vorne, Platz 11 gegen 8. Anton ist in den Top 10 der Liga. Die Flanken aus dem Spiel sind interessant. Hier ist es Platz 8 beim VfB und Platz 2 bei Union Berlin. Geraldo Becker ist in den Top 5. Allerdings sind es die Schwaben, die am häufigsten in der Bundesliga nach Flanke aus dem Spiel trafen, 9 Mal. In den Karten und Faust ist der VfB immer wieder härter. Platz 18 und 14 gegen 2 Mal Platz 9. In der Laufdistanz sind die Eisernen am stärksten in der Liga. Platz 1, der VfB ist auf Platz 11. Anton individuell in den Top 5. In den Sprints ist es Platz 12 gegen 14, in den intensiven Läufen Platz 14 gegen 7. Der erste Bundesliga-Sieg gegen Union Berlin dürfte für den VfB Stuttgart absolut drin sein.
Vielen Dank, Felix, an der Stelle. Also Union, wirklich ja, spannende Mannschaft, gefährliche Mannschaft, komplizierter Gegner und mit ein paar Spielern, David, die ein bisschen mehr im Fokus stehen. Union lebt in den vergangenen Jahren häufig vom Kollektiv, aber sie haben einfach auch ein paar Einzelkönner, die durchaus dem VfB Probleme bereiten können, womit wir bei den Spielern, auf die ein besonderes Augenmerk zu achten gilt, sind.
Aus meiner Sicht unbedingt aufpassen auf der linken Seite auf Robin Gosens, der immer wieder mit großen, langen Schritten wie so eine Dampfwalze sich aus der Fünferkette mit nach vorne einschaltet. Fällt vielleicht gar nicht so auf, aber der ist der beste Torschütze von Union Berlin. Der hat schon 6 Tore gemacht, kommt da immer wieder hinterläuft mit großen Schritten. Und da muss wirklich aufpassen, dass dem Rücken niemand wegläuft, dass bei Freistößen, dass er nicht einläuft. Ist er immer da, hat er auch in Mainz getroffen auf die Weise. Wer auch immer rechts hinten spielt, Wagnermann-Stenzel, ist da sehr gefordert. Achtung vor Robin Gosens.
Und Stichwort zweiter Pfosten. Ich bin mir zu 100% sicher, dass Nenad Bjelica bei der Videoanalyse das Pokalspiel in Leverkusen und das Heimspiel in Köln vorführen wird, weil genau das. Standard, zweite, dritte Bälle, zweiter Pfosten.
Identische Tore, ja.
Ja, und ja. Das ist was, wo Union definitiv wird reinstechen wollen. Und da ist eben Gosens einer, der zum einen als Vorlagengeber, aber zum anderen halt auch als Torschütze in Erscheinung treten kann, Philipp. Ich habe Kevin Volland. Ist auch so ein bisschen. Kevin Volland ist so ein Mittelding, finde ich. Das ist einerseits für mich kein klassischer Union-Spieler, weil sie den, finde ich, auch in dieser Phase geholt haben. Champions League, einer, der noch einen großen Namen hat. Aber auf der anderen Seite hat er sich doch da ganz gut eingearbeitet. Also im Vergleich zu irgendeinem Leonardo Bonucci, der wirklich fehl am Platz war, hat sich Kevin Volland da reingefuchst und hat da durchaus auch gezeigt, dass er zum einen spielerische Klasse hat, aber auch Fußball arbeiten kann. Und das brauchst du halt bei Union. Ne?
Genau.
Und das macht er. Er hat sich da gut eingefunden.
Und er gibt ihnen eine Konterkomponente. Ja. Also Konterkomponente ist kein Wort. Konterkomponente. So, also etwas, das für schnelle Gegenstöße gut ist. Ja, er ist sowohl gut im Speed oder im Ballschleppen, als auch dann eben einfach in die Tiefe zu gehen. Ja, guter Take von dir auf jeden Fall.
Ja, und das ist halt genau das. Ich glaube, andersrum, also machen wir mal Perspektivwechsel. Was macht Nenad Bjelica mit Union? Was macht Sebastian Hoeneß mit dem VfB? Und wenn wir was wissen aus den vergangenen Wochen, Monaten, dann, dass Sebastian Hoeneß es in den allermeisten Fällen schafft, seine Mannschaft auch auf den Gegner auszurichten. Ja. Also zum einen die eigenen Stärken in den Vordergrund rücken, aber zum anderen eben auch genau darauf Fokus zu legen, wo der Gegner Gefahr hat und oder für Gefahr vor deinem Tor sorgt. Und ja, ich glaube, es wird ein Stück weit auch so ein Trainerduell und wird sich ein bisschen zeigen, wer der größere Fuchs ist am Freitagabend.
Ja, ich erwarte auch dann so einen lockenden Ansatz, ja, dass sie versuchen, diese Fünferkette erstmal in Bewegung zu bringen, auf sich zu ziehen und dann die Räume, die dahinter sind, dann versuchen zu bekommen, ja, indem sie die berühmten Chipbälle spielen, die wir oft in der Saison schon gesehen haben, indem sie diese Stuttgarter linke Seite, Mittelstädt, führe ich meine, das ist mit das Ekligste, was du verteidigen kannst in der Bundesliga, glaube ich, oder verteidigen musst in der Bundesliga, dass darüber was geht. Und dann bin ich gespannt, wie mein Mann, den man im Blick behalten sollte für dieses Spiel, darauf reagiert. Das ist Danilo Döki. Ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus. Döki, Döki, Dü, 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 Dü. Ja, jedenfalls der Spieler für mich, der auch bei der größten Stuttgarter Schwäche eine Rolle spielt, nämlich Standards. Er ist ein sehr guter Kopfballspieler. Wenn er trifft, macht er Kopfballtore nach Eckbällen. Ja, das ist eine richtige Kante, 1,90 Brett da hinten drin, der aber auch so ein bisschen am Boden anfällig ist. Und da kommt dann wieder Führig Mittelstädt ins Spiel, wenn die den stressen, dann kann er eben auch eine Fehlerquelle sein, die den Schuss endlich dann das Zünglein an der Waage darstellen könnte. Deswegen ist er mein Spieler des Spieltags, Quatsch, den man im Auge behalten sollte.
Als du gerade mit Dö Dö angefangen hast, habe ich gedacht, jetzt holt er gleich das Jodeldiplom von Loriot raus. Ne? Also, gut, das ist nicht passiert. wie seht ihr den VfB taktisch aufgestellt in dem Spiel? Also in Wolfsburg war es ja so, David, man hat dann mit diesen drei Kanten hinten verteidigt, aus VfB-Sicht zuerst, und hat damit Wolfsburg seiner Stärken beraubt, vor allem im ersten Durchgang. Seht ihr da Anpassungen, Umstellungen mit Blick auf Union zu Hause?
Naja, prinzipiell ist es ja gerade so, dass sie relativ flexibel zwischen Dreier- und Viererkette switchen, von Spiel zu Spiel, aber auch innerhalb des Spiels. Deshalb weiß ich gar nicht, ob man sich da auf eine Grundordnung so unbedingt festlegen kann. Das ist relativ flexibel gerade beim VfB.
Würde ich auch nicht. Ich wiederhole mich gerne. Ich erwarte einen eher lockenden Ansatz vom VfB, der Union relativ hohe Ballbesitzanteile gibt. Ja? Und um dadurch eben zu provozieren, dass die Fünferkette hochschiebt, dass die Schienenspieler hochschieben, dass Gosens und es auf der rechten Seite Juranovic meistens, dass die relativ hochschieben. Die Räume dahinter, die will Hoeneß haben. Da kommen dann Wagnermann und Führig und oder Mittelstädt ins Spiel. Ja, diese Stuttgarter Flügelzange, die da aktuell existiert, die ist schon richtig gut. Ja, auch wenn sie linkslastig ist. In meinem Huskort habe ich heute Morgen noch geschaut, vor Aufnahmebeginn hat 41% aller Stuttgarter Angriffe kommen über die linke Seite. Man könnte meinen, Borna Sosa wäre noch hier. Ja, aber es ist tatsächlich einfach eine Waffe, die man da hat, die man da sich den Gegner ein Stück weit zurechtlegt. Und dafür brauchst du eben Raum. Ja, auch wenn ein Silas oder Leveling auf den Platz kommen, du brauchst den Raum. Wenn der Raum nicht da ist, was machst du dann mit deiner Qualität über außen?
Find noch gut, dass du gerade Mittelstädt angesprochen hast, weil das Hinspiel in Berlin war so ein bisschen das erste Mittelstädt-Spiel, da wo er dem Spiel seinen Stempel aufdrücken konnte. Ich meine, er hat sogar das dritte Tor, dann das Silas am Ende geschossen hat, auch eingeleitet durch Ballgewinn, schnelles Vertikalspiel. Es wird gegen Union auch schon auf die, und das sage ich mit allem Respekt, auf die Drecksäcke im VfB-Team ankommen. Ja. Tipps bitte.
1-1.
1-0.
2-1 VfB. Klassisch. Also, ja, wo du immer mindestens deine zwei Punkte im Tippspiel holst. Okay. Philipp, ich merke deine Taktik so. Du kommst mit deinen Remis-Tipps bisher ganz gut durch. Also, wenn das Aberglaube sein soll, bin ich dabei. Wenn ich
mir am Saisonende oder bis in alle Ewigkeit so rum anhören muss, dass Christian Pavlic mich in einem Tippspiel besiegt hat, ja, dann wird hier mittlerweile taktisch agiert. Ist ja wohl klar.
Das ist klar. Irgendwann musst du ja gucken, dass du aufholst. Ja. Ja. David, große Freude, danke für deine Einblicke in das Thema Europapokal. Wir haben es echt gemacht. Ich glaube es immer noch nicht, Männer, aber wir haben es getan. Wir haben über den Europapokal gesprochen. Danke.
Danke auch, hat Spaß gemacht.
Und für euch da draußen gilt natürlich wie immer, ihr könnt euch bei uns informieren auf allen möglichen Kanälen, Social, Facebook, X, Instagram, YouTube und WhatsApp. Was ist da los, Philipp?
WhatsApp, wir knacken wahrscheinlich rund ums Spiel, vielleicht sogar noch vor dem Spiel, die 50.000er-Marke. Das ist schon eine Ansage. Freut uns ganz besonders, dass ihr da so sehr auf das abfahrt, was wir euch so anbieten. Wir wollen versuchen, euch, wie gesagt, nicht unbedingt nur die klassischen Inhalte, also Artikel über Links anzubieten. Natürlich gibt's da News, ja, aber wir wollen eben auch versuchen, euch so ein bisschen Nähe und Einblick zu geben. Das heißt, wie arbeiten wir? Wann machen wir was? Wie wird so ein Podcast, wie wir ihn gerade produzieren eigentlich? Wie sieht das Setting aus? Was sagt mir da? Ja.
Ich habe mir sagen lassen, hier wurden Fotos gemacht.
Zum Beispiel, ja. Und das sind eben die Dinge, die ihr da bekommt. Freut uns, dass es so ankommt. Und ansonsten, ihr könnt eigentlich jeden Kanal wählen, den ihr wollt. Seit neuestem kann man, glaube ich, ich weiß gar nicht, ob es neu ist, aber ich habe es, man kann auch bei Spotify beispielsweise unter unseren Podcasts Kommentare mittlerweile hinterlassen. Wenn ihr also eine Meinung habt zum VfB-Saisonergebnis, ja, wird's international? Wenn ja, welcher Wettbewerb? Dann postet's doch einfach da rein. Wir schauen drauf und vielleicht machen wir eine Auswertung und nehmen es in die nächste Folge mit oder in eine, die noch erscheint bis Saisonende.
Sind ja noch ein paar Folgen. Sind noch 10 Spiele für den VfB in der Bundesliga. Wir wünschen euch ein großartiges Fußballwochenende. Freitagabend, wie gesagt, gegen Union. Alles rund ums Spiel lest ihr wie immer bei uns und dann in der nächsten Woche hören wir uns wieder und blicken dann voraus auf das nächste Auswärtsspiel, was, so viel kann ich vorwegnehmen, Philipp Meisel, kein Auswärtsspiel werden wird. Bis nächste Woche. Das letzte Wort hat Joscha Wagnermann.
Union ist auch kein einfacher Gegner, so wie, finde ich, jedes Spiel. Und ja, da müssen wir uns, ja, sag ich mal, zusammenreißen und jedes Spiel am Riemen reißen, damit wir oben bleiben und alles geben.
Podcast, der Mein VfB-Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.